Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science!
Herzlich willkommen zu Wissen hinter den Kulissen, eurem Podcast über die Wissenschaft hinter Serien, Filmen und Games. Mit mir hier sind nach einer längeren Pause im virtuellen Studio wieder Physikerin, Wissenschaftsjournalistin und Lego-Ultra Anne Dorette Ziems.
Hallo!
Und ebenfalls mir gegenüber auf dem Monitor, nee, heute ist er gar nicht mir gegenüber auf dem Monitor, üblicherweise aber, sehe ich heute nicht Wissenschaftsjournalist, Science-Showmaster und Oberbastler Jack Popp.
Hallo, tut mir leid, soll ich meine Kamera wieder anmachen? Möchtest du mich sehen?
Nee, ist schon okay. Dann muss ich sie nämlich auch wieder anmachen.
Okay, sehr gut.
Okay, heute ist es ein Telefonat. Und ich bin Henry Holland-Moritz. Ich bin Physiker und Dozent an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. Wir nehmen uns heute einen Film vor, den wir schon lange machen wollten. Aber jetzt passt er super rein, weil jetzt mal wieder ein neuer Film aus dem Franchise kommt. Die Rede ist natürlich von keinem geringeren Franchise als Jurassic Park.
Willkommen im Jurassic Park.
Aber bevor wir jetzt weiter singen und direkt ins Gefasel über Jurassic Park übergehen, wollte ich euch erstmal fragen, was gibt's denn bei euch Neues?
Ich habe heute Nacht durchgemacht so ein bisschen. Also falls ich heute ein bisschen durchhänge im Podcast, verzeiht mir, ich war bis 5 Uhr wach, weil ich meinen 3D-Drucker überwachen musste. Ich habe ja dieses Taylor Swift Bustle-Projekt nach wie vor und es war einfach ein sehr komplexes Design für das ganze Gehäuse. Es sind ja ultra viele Komponenten dran. Alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, folgt mir bei Instagram. Aber ich habe auf jeden Fall ein kleines technisches Gerät entworfen und der Drucker, ja, hat gesagt, dass er 13 Stunden drucken muss.
Oh Gott.
Und dann hat er es vorgestern Nacht einmal verkackt, dann hat er es gestern Nachmittag einmal verkackt und dann habe ich so 15 Uhr habe ich es angeschmissen und habe nicht so ganz das durchdacht, wie lange das geht. Normalerweise lässt man das ja auch einfach drucken, aber es gab da so ein paar, ich will nicht sagen Sollbruchstellen, aber so ein paar Hinkefüße an dem Ding dran. Und da musste ich tatsächlich bis morgens um 5 zugucken. Aber das war auch ein bisschen witzig, weil ich nebenbei die letzten beiden Jurassic World Filme gucken konnte.
Cool.
Jegliche cool. Jurassic World Dokumentation auf YouTube und einige Experteninterviews. Also meine Vorbereitung lief gut heute Nacht, ja. Aber jetzt ist fertig.
Sehr gut, sehr gut. Also es war ein Erfolg, es hat sich gelohnt.
Ja.
Super. Sehr, sehr cool. Anne, was gibt's bei dir Neues?
Ich habe ja letzte Folge so krass angeteasert, dass hier Dorflauf bei mir ist und ich an den Start gehen werde. Und ich muss leider berichten, dass ich meine angepeilte Zeit von unter 30 Minuten für 5,3 Kilometer nicht erreicht habe. Oh, so schade. Ich schieb's aufs Wetter, wie immer. Nee, es waren 27 Grad, es war mega heiß und ich konnte einfach nicht schneller laufen. Es war eh schon so warm und es ging nicht. Und ich habe 35 Minuten gebraucht, also voll drüber. Naja. Aber dabei ist alles.
Ja, aber ich sag mal, bei 27 Grad so einen Lauf zu machen, das ist auch nicht ohne.
Vor allem die erste Hälfte war auch einfach gar kein Schatten. Auf der zweiten Hälfte ging es ein bisschen besser.
Und hattet ihr aber so ein Dorf-Ultra, so einen durchtrainierten Power-Pumper?
Ich sag mal so, der erste kam nach 18 Minuten ins Ziel.
Oh wow, was? Oh,
also
okay.
Ja.
Okay, krass.
Keine gut. Ahnung, ob der aus Bruchstedt kam, ne? Aber ja. So war's.
Ich habe als Kind auch mal bei so einem Lauf mitgemacht und das Geilste, was es damals war, das war, im Winter war es nicht, aber es war kalt, Herbst oder so. Und da hatten die so einen 20-Liter-Bottich, also wie so ein Glühweintopf, nur richtig, ja, richtig groß. Und da war so heißer Krümeltee drin. Kennt ihr diesen Krümeltee?
Oh, ja.
Diesen Pfirsich-Eistee?
Ja, ja, ja.
Eine Zeit lang mochte ich den richtig gerne. Aber Zitrone.
Oh, ich habe das auch gegessen als Kind. Ja.
Was gegessen hast du
und
das? Krass.
Ich habe das gegessen, so das mit Löffel, einfach gelöffelt. Und das hatten die da und je leerer dieser Tank wurde, desto mehr hattest du ja unten diese Schicht, die sich nicht aufgelöst hat. Und es wurde immer süßer, je später du was genommen hast. Fand ich übelst geil. Henry, bei dir?
Ja, Anne hat mir ja bei Instagram schon geschrieben. Sie ist sehr gespannt, was ich wohl erzähle, was ich erlebt habe. Ich war jetzt am vergangenen Wochenende beim Kinderbuch-Illustrationskongress Bunte Hunde in Buxtehude.
Oh, hä, ist das nicht bei Anne irgendwo?
Also ein bisschen in der Nähe, es ist in der Nähe von Hamburg.
Ja, genau, also es ist südlich von Hamburg und ich weiß nicht, warum man genau da diesen Kinderbuch-Illustrationskongress gemacht hat, aber es war sehr, sehr cool. Ich habe mega viele Leute kennengelernt, also es ging im weitesten Sinne um Illustration von Kinderbüchern, Geschichte von Kinderbüchern, um die Wahrnehmungspsychologie und die Psychologie des Lesens oder die Wissenschaft hinter dem Lesen. Das war mega interessant. Mhm. Also wie Bilder wirken und dass man mit Hilfe von Bildern oder dass kleine Kinder mit Hilfe von Bildern schon lesen lernen sozusagen, dass da die Grundlagen gelegt werden für das Lesen. Das heißt, wenn ihr Kinder habt, dann zeigt denen so früh wie möglich Kinderbücher oder Bilderbücher auch, weil da gewöhnen die sich schon diese Sehgewohnheiten fürs Lesen an. Mega interessant.
Oh, cool.
Ja. Und ich habe meinen Lehrer, der, bei dem ich schon jetzt mehrere Jahre lang so Online-Kurse mache, Mike Lowry, habe ich dort persönlich kennengelernt. Mega geiler Typ, hatte echt eine Menge Spaß mit dem.
Und der ist auch so ein bisschen dein Mentor, oder?
Ja, ja, schon.
Das ist dein Pedro Pascal, oder?
Ja, voll. Also ich muss sagen, ich war schon so ein bisschen Superfan am Wochenende. Mhm. Aber als ich dann zurück nach Jena kam, gab es gleich den nächsten Downer. Ich habe mein Fahrrad am Bahnhof abgestellt und heißer Tipp für alle Leute, die mit dem Fahrrad zum Bahnhof gehen, stellt es nicht dort ab, denn es wurde geklaut.
Oh.
Also Leute, wenn jemand ein buntes Bianchi-Fahrrad mit grün und gelb und blau, es ist das auffälligste Fahrrad aller Zeiten, wenn euch dieses Fahrrad, Rennrad, unter die Augen kommt, irgendwo
in Lettland
Jena,
begegnet,
ruft mich an.
Dann.
Genau, ja. Ja, also wenn jemand dieses Fahrrad hat, niederstrecken, fesseln und zu mir bringen. Ich übernehme den Rest. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir wieder zum angenehmen Teil des Podcasts. Zum Thema Jurassic Park.
Oh ja.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der erste Jurassic Park ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich habe den damals mit 8 oder 9 auf VHS bei einem Kumpel gesehen. Meine Eltern wollten nicht, dass ich den gucke, weil zu brutal, ne? Saurier fressen Leute und so. Aber wir haben uns das natürlich als Kinder dann irgendwie reingezogen und der hat mich total weggehauen. Also mega geil. Ich war übelst im Dino-Fieber damals sowieso. Zeitschriftenbücher gelesen. Ich war super Fan. Wie ging es euch damals?
Ich finde auch, es ist eines der größten und geilsten Franchises ever. Und ich habe ja heute Nacht beim 3D-Drucker nochmal die beiden jüngsten Teile geguckt, also Jurassic World 2 und 3. Mhm. Und die scheißen sowas von dagegen ab, ne? Also Chris Pratt, cooler Typ, und auch Bryce Dallas Howard, coole Schauspielerin und so. Aber die Story und alles, was so liebevoll war in den 90ern, auch an dem Teil 2 und 3 in den 90ern, das findest du irgendwie in den Jurassic World-Filmen nicht. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen nostalgische Verklärung, ne? Alles, was du als Kind gesehen hast, findest du ja eh viel geiler. Aber nee, Steven Spielberg Storytelling ist einfach King, ne? Wissenschaftlich vielleicht nicht ganz so korrekt, kommen wir nachher noch drauf. Aber ich würde sagen, von der Erzählart und von der Machart episch.
Ja, voll.
Anne, du liebst doch auch Dinos.
Ich liebe Dinos. Ja, aber ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern, wann ich Jurassic Park zum ersten Mal gesehen habe. Also offensichtlich nicht, als der in die Kinos kam, weil da war ich noch nicht am Start. Aber dann wahrscheinlich irgendwann deutlich später. Und vielleicht mag ich deswegen auch Jurassic World gerne. Also zumindest den ersten Teil von Jurassic World finde ich persönlich richtig cool. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass es den Park da schon gibt und einfach man so diese coolen Bilder hat davon, wie so ein echter Dino-Park existiert. Also ich glaube, das ist einfach vor allem der Grund.
Ich bin echt gespannt, wie jetzt der neue einschlagen wird, weil es ist ja auch ein sehr finanzstarkes Franchise. Also ich habe mal nachgeguckt, allein die Merchandising-Einnahmen, und das ist Stand 2011, waren von 93 bis 2011, ne, $3 Milliarden.
Krass.
3 Milliarden nur an so T-Shirts und Figuren und Kram.
Das ist enorm.
Also ich sag mal, bei diesen 3 Milliarden sind bestimmt ein paar hundert D-Mark damals noch.
Von dir dabei.
An Dinosaurierfiguren von Familie Holland-Moritz investiert worden.
Ich hatte mal ein T-Shirt, wo dem T-Rex, also es war in dieser Jurassic Park Optik, und dann fehlte dem T-Rex der Unterkiefer und dann stand oben drüber, for perfect fuck.
Was?
Also mit F, so, weißt du? So, fand ich ganz süß. Und ich hatte als Kind so ein, die haben ja diese Dino-Liebe von den Kindern bis zum Ende ausgenutzt. Es gab diese Sammelhefte, wo du quasi mit Teil 1 hast du quasi so einen Dino-Schädel oder so bekommen, der leuchtet nachts im Dunkeln. Und dann hast du mit jedem weiteren Heft hast du so einen Knochen bekommen. Und dann musstest du irgendwie über den Verlauf von 30 Wochen oder so 30 Hefte kaufen. Und die wollten einfach nur mit diesem Skelett, was du dann fertig baust, dich schön abzapfen, deine Finanzkraft als Achtjähriger.
Ey, aber das waren die mega geilen Dino-Hefte, die hatte ich auch. Und ich habe den Dinosaurier auch fertig gekriegt.
Ich auch, ja.
Ich habe die leider nicht in Jena, sonst hätte ich da jetzt nochmal reingeguckt. Die sind irgendwo auf dem Dachboden im Haus von meinen Eltern. Aber da würde ich echt gerne noch mal reingucken. Ich glaube, die, also vielleicht ist es Quatsch, ja, aber da wurden immer, da gab es immer den Dinosaurier der Woche.
Und aber warst du so richtig drin? Also konntest du so Dinos aufzählen und so?
Ja, voll. Also, ey, ja? Mein Berufswunsch war
Milliardär.
Paläontologe und Milliardär. Ich würde sie züchten.
Genau. Aber das ist auch einfach genauso wie mein Berufswunsch eine Zeit lang mal Archäologin war wegen Indiana Jones. Das passiert so leicht. Das sieht immer so cool aus dann im Film.
Ich meine, ist ja geil, ist ja, da wird es heute ja auch noch drum gehen in der Folge, dass so Filme dann natürlich auch sowas wie Paläontologie irgendwie befeuern können. Ist schon cool, also wenn ein Film das schafft, dass du so einen Berufswunsch hast.
Und ich habe zur Promotion, habe ich von meiner Arbeitsgruppe was übelst cooles Geschenk gekriegt, und zwar eine Taschenlampenführung im Naturkundemuseum in Berlin.
Oh.
Da sind wir nachts durch dieses geile Naturkundemuseum mit diesen ganzen Dinoskeletten und auch in diese Sammlungen, die nicht öffentlich zugänglich sind, mit einer Taschenlampe. Cool. Und das war mega geil.
Gab's da den Tristan Otto schon?
Ja. Der stand dort, ja.
Oh, den habe ich auch gesehen. Ich glaube, seit 2015 oder so steht er da.
Und das ist übrigens, für alle, die es nicht kennen, ist ein Tyrannosaurus.
Ja, das ist ein sehr gut erhaltenes Tyrannosaurus-Skelett. Und die Knochen von dem, die wurden so gräulich schwarz gefunden. Also sie sind total dunkel und das sieht einfach total irre aus.
Ja.
Das
ist richtig beeindruckend. Ich war auch letztes Jahr bei der Langen Nacht der Museen da. Und generell, also einfach, wie groß sind Dinos? Also man weiß es, aber wenn man dann nochmal daneben steht, ist es richtig krass.
Aber nicht nur dieses Museum können wir euch ans Herz legen, sondern auch ein weiteres, nämlich das Naturkundemuseum Bamberg. Denn aus dem kommt unser heutiger Experte für die Folge, Dr. Oliver Winks. Der ist Paläontologe und Leiter dieses Naturkundemuseums. Übrigens eines der ältesten Museen Deutschlands und hat einen der ältesten und schönsten Naturkundesäle der Welt, nämlich den sogenannten Vogelsaal. Der ist über 200 Jahre alt und wir wissen ja, Vögel sind keine Nachfahren der Dinos, Vögel sind Dinosaurier. Das heißt, die haben schon mal einen großen Dinosauriersaal. Und seit März gibt es im Naturkundemuseum Bamberg jetzt auch einen, in Anführungszeichen, richtigen Dinosauriersaal, also so wie wir uns das vorstellen. Und ich freue mich sehr, dass Oliver Winks dabei ist. Der war nicht mal bei meinem Circus of Science mit dabei und hat tatsächlich schon auf fast allen Kontinenten, also Antarktis lassen wir mal raus, aber auf allen anderen Kontinenten hat er schon Ausgrabungen mitgemacht. Und er wird uns heute im Verlauf der Folge also immer mal Rede und Antwort stehen zu den Jurassic Park und Jurassic World Filmen, aber auch natürlich dazu, wie es ist, Paläontologe zu sein.
Habt ihr denn eigentlich ein Lieblingsdino?
Ich habe das Gefühl, das hat sich so im Laufe der Zeit auch mal ein bisschen geändert, aber mein Lieblingsdino ist unfreiwillig geworden, der Giganotosaurus. Kennt ihr den?
Nee. Aber klingt groß.
Er ist quasi gigagroß. Sieht ein bisschen aus wie der T-Rex. Allerdings gab es den für den ersten Jurassic Park Film, da war er noch nicht entdeckt. Also der ist 1995 erst wissenschaftlich beschrieben worden. Mm. Und deswegen hat er leider den kürzeren gezogen, was den Bekanntheitsgrad angeht. Und ja, jetzt kennen alle den T-Rex und niemand kennt den armen kleinen Giganotosaurus. Es war tatsächlich, weil ich hatte auch gesagt, unfreiwillig. Und zwar gab es irgendwann mal, es ist schon ein paar Jahre her, ich weiß gerade gar nicht mehr genau wann, aber es gab bei McDonald's im Happy Meal mal so Schleichdinos. und ich dachte so, oh, lange kein Happy Meal mehr gehabt, aber würde sich ja jetzt mal lohnen. Und ursprünglich wollte ich eigentlich als Schleichdino den Velociraptor haben, aber anscheinend waren da schon ein paar Leute vor mir da, die auch den haben wollten. Und dann habe ich den Giganotosaurus bekommen, da war ich erst so richtig traurig. Und jetzt ohne ich das einfach und jetzt habe ich diese kleine Schleichfigur und ihr seht es nicht, aber ich habe die auch gerade da in der Hand. Tatsächlich spielt er auch in dem dritten Jurassic World Teil, spielt auch einen Giganotosaurus mit, der am Ende, der auch einmal mit dem T-Rex kämpft und dann geht er aber am Ende drauf. Ja, deswegen, schade. Krass. Giganotosaurus. In echt haben die übrigens nie gekämpft, weil der Giganotosaurus hat viel früher gelebt als der T-Rex. Also vor so 100 bis 95 Millionen Jahren. Und der T-Rex kam erst deutlich später.
Bei mir ist es seit meiner Kindheit unverändert der Triceratops, also der mit den drei Hörnern und diesem krassen Nackenschild. Und ich weiß auch nicht, einfach cool. Die sind ja in echt so groß wie Elefanten. Ich hab's in meiner Vorstellung als Kind, waren die immer so ein bisschen kleiner, so, weißt du, als ob du drauf reiten könntest, so problemlos.
Sind knuffiger.
Ja, naja, weißt du, so als würdest du dich schnell draufschwingen. So eher so Kuhgröße.
Bei Jurassic World im ersten Teil haben die das doch, da haben die doch, wahrscheinlich sind das einfach Babys, aber da ist es doch so im Streichelzoo und die Kinder reiten da drauf. Weiß auch nicht, ob das so cool ist für Babys, aber okay.
Ja, und das ist auch der mit dem Riesenhaufen Scheiße, der krank wird im ersten Teil.
Ja.
Wo die in die Kacke reinfassen müssen. Ja, aber das ist meiner. Und Henry, deiner?
Der Triceratops ist auf Platz 2 bei mir. Den finde ich auch mega cool. Mhm. Aber mein absoluter Favorit ist der Stegosaurus. Stegosaurus ist der mit den Knochenplatten auf dem Rücken und mit den Stacheln am Schwanz. Mhm. Super cool. Pflanzenfresser mit Waffe. Geiler Typ. Stegosaurus, mein Favorit.
Mhm.
Und die sind im Vergessene Welt, zweiter Teil Jurassic Park, sind die dabei. Ja, da laufen die durch diesen Fluss. Übelst coole Szene.
So eine Herde,
ja,
genau.
Habe ich mich übelst gefreut damals.
Mhm. Sind auch schon die Standard-Dinos, oder? Also ja, Anne, so ein schon, T-Rex-Verschnitt, schon. Ich ein Triceratops, du ein Stegosaurus.
Ja.
Weißt du, die Paläontologen-Bubble, die macht jetzt so, oh, die gehen schon.
Ja, aber was soll man auch machen? Man müsste sich ja richtig tief einlesen, wenn man jetzt irgendeinen so super exotischen Dino finden
stimmt,
will.
Stimmt.
Ja, aber ich habe ja in Vorbereitung auf die Folge nochmal mein Lieblings-Dino-Buch durchgeguckt, ne? Und da sind dann auch so Wasserdinos drin und so, ne? Also da ist ja quasi vom
Wassersaurier,
also für alle Lebensräume,
meinst du?
Land, Wasser, ja, so Plesiosaurier. Da gibt's ja auch verschiedene.
Genau, das sind ja keine Dinos.
Mhm. Ah, stimmt, die sind keine Dinos. Mhm. Ah, ja, okay. Okay, fair, Dittim. Fair. Ja, deswegen. Aber, okay. Ich ziehe meinen Einwurf zurück.
Ich habe auf jeden Fall heute beim Interview auch mal Oliver Winks gefragt, was sein Lieblingsdino ist. Und er hat direkt zwei genannt. Und los geht's mit dem Europasaurus, was auch ziemlich witzig ist, cooler Name. Der heißt nämlich so, weil er hier gefunden wurde, gar nicht weit entfernt von uns. Der hat vor 150 Millionen Jahren auf den Inseln im niedersächsischen Becken gelebt. Ja, also irgendwie genau zwischen irgendwie Henry, Anne und mir. Und fast ganz Deutschland war ja damals unter Wasser, unter dem Jurameer. Und wir hören mal rein, was Oliver Winks über den Europasaurus gesagt hat.
Europasaurus war ein kleiner Zwergsauropode, also ein Langhalsdinosaurier. Und die Langhalsdinosaurier waren ja die größten landlebenden Tiere aller Zeiten. Aber Europasaurus hat auf einer Insel gelebt, nicht genug zu fressen bekommen und ist deshalb geschrumpft. Deshalb war der statt 13 Meter hoch, wie sein naher Verwandter in Berlin, der Giraffa Titan, war der nur 3 Meter hoch. Letztendlich ist es ein Beweis gewesen, dass auch Tiere verzwergen können, also Dinosaurier verzwergen können. Und ich habe selber über das Tier geforscht bei einem Forschungsprojekt. Wir haben selber nach neuen Knochen gegraben. Leider nicht allzu viel gefunden, nur ein kleines bisschen. Aber ich hänge da persönlich sehr dran. Und genauso ist es auch bei meinem zweiten Lieblingsdinosaurier. Das ist nämlich der Xingshang Titan Shanshanesis. Das ist also auch so ein Riesendinosaurier. Und der war wirklich riesig. Also nicht verzwergt, sondern richtig riesig. Und den habe ich selber gefunden mit meinem Team bei Grabungen in China, im Nordwesten von China, in Xinjiang. Ja, das Tier war ungefähr 35 Meter lang. Wir haben da jahrelang dran ausgebuddelt und es nie geschafft, das Ganze auszugraben. Es hat dann irgendwann ein chinesisches Team beendet. Und das ist aber schon, also man hängt da persönlich dran.
Ist das nicht geil, wenn du Lieblingssaurier hast?
Wie geil, ich wollte
das
gerade sagen.
Du selber ausgegraben hast. So.
Da können wir natürlich nicht mithalten, wann wir noch keinen Dinos entdeckt haben.
Ey, so cool.
Und ja. Zum Europasaurus hat Oliver auch ein Buch herausgebracht. Das ist ein ziemlich cooles Projekt. Henry, das wird dir gefallen. Der hat das nämlich gemeinsam mit einem Künstler gemacht. Und zwar ist das eine Graphic Novel geworden. Also da geht es um die Story eines jungen Europasaurus. Und neben dieser fiktiven Geschichte ist halt trotzdem noch ganz viel so Wissenschaft mit drin. Ja, gibt es noch so Facts
cool.
dabei. Also sehr geiles Projekt. Das verlinken wir euch auf jeden Fall in den Shownotes. Und ein Fun Fact noch zu Dr. Oliver Winks. Der hat den ersten Teil auch 1993 im Kino gesehen. Und er hat von den rund 900 Millionen Dollar, die der Film damals weltweit eingespielt hat, persönlich einen kleinen Teil abbekommen.
Hä?
Wenn ihr wissen wollt, warum, dann müsst ihr bis zum Ende der Folge hören.
Oh, jetzt bin ich aber auch gespannt. Krass.
Lösen wir später noch auf, genau.
Und wer noch nicht weiß, worum es in Jurassic Park geht, für den haben wir jetzt hier wieder eine kleine Zusammenfassung.
Jurassic Park erzählt die Geschichte des visionären Milliardärs John Hammond, der Anfang der 90er Jahre auf einer abgelegenen Insel einen Dinosaurier-Themenpark erschafft. Mithilfe modernster Gentechnologie gelingt es seinem DNA-Spezialisten Dr. Henry Wu, echte Dinosaurier wieder zum Leben zu erwecken. Als der Sabotageakt eines korrupten IT-Spezialisten aber das gesamte Sicherheitssystem lahmlegt, geraten die Dinos außer Kontrolle und machen Jagd auf die Besucher des Parks, was in einer kompletten Katastrophe endet.
Dinosaurier und Menschen, zwei Spezies, zwischen denen 65 Millionen Jahre der Evolution liegen, sind auf einmal in ein und dieselbe Zeit katapultiert worden. Wie können wir auch nur die blasseste Vorstellung haben von dem, was uns erwartet?
Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Michael Crichton wurde Jurassic Park in der Kinoadaption von Steven Spielberg zu einem Meilenstein der Filmgeschichte, vor allem wegen seiner revolutionären Spezialeffekte und dem Einsatz von CGI, das die Dinosaurier so realistisch wie nie zuvor darstellen konnte. Nach einem bahnbrechenden Erfolg an den Kinokassen wurde Jurassic Park auch zu einem kulturellen Phänomen. Der Mix aus Spannung, Science-Fiction, Abenteuer und Horrorelementen traf den Nerv der Zeit und löste einen weltweiten Dinosaurier-Hype aus, der Unmengen an Merchandising-Artikeln, Büchern, Serien und Computerspielen nach sich zog, sowie zwei filmische Fortsetzungen. 2015 wurde das Franchise mit der Jurassic World-Reihe dann weitererzählt und in eine moderne Ära überführt, die zwar noch imposantere Effekte aufruft und viele Elemente und Charaktere der Originalfilme aufgreift, storytechnisch aber immer abstrusere und unrealistischere Szenarien einbindet, zum Beispiel hybride Sauriermonster, die komplett wild aus verschiedenstem Genmaterial zusammengebastelt werden.
Ihr erschafft einen genetischen Hybriden und zieht ihn in Gefangenschaft auf. Sie sieht das hier alles zum ersten Mal. Sie weiß nicht mal, was sie eigentlich ist. Und sie wird alles töten, was sich bewegt.
Mit Jurassic World Rebirth startet aktuell ein neuer Teil in den Kinos, der im Jahr 2027 spielt und noch gruseligere Horror-Dinos auffährt. Ob das Franchise damit dem Kultfaktor und dem Erfolg der Originalreihe gerecht wird, wird sich zeigen. Mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle kann der Film zumindest schon einmal von sich behaupten.
Spektakulär, ich habe keine Kosten gescheut.
Vielleicht ein Funfact zu dem ersten Jurassic Park. Das war ja so der erste Film, wo es so Computereffekte gab. Also nicht Computereffekte, aber wo die Dinosaurier komplett computeranimiert waren teilweise. Und die wussten aber nicht, ob das klappt. Und da haben die Phil Tippett engagiert. Der war so ein Stop-Motion-Animateur. Der hat zum Beispiel für Star Wars diesen Rancor und diese ganzen Stop-Motion-Animationen für Star Wars gemacht. Der hat bei ILM gearbeitet und der hat da schon diese ganzen Dinosaurier für animiert gehabt, für den Film. Und irgendwann kamen die um die Ecke und haben gesagt, ey, nee, wir machen das immer am Computer. Und da war der super geknickt und traurig. Und das ist auch so ein ultra knuffiger Mensch. Ey, echt krass. Und es gibt auf Disney Plus so eine Doku über ILM, also Industrial Light and Magic, diese Spezialeffekte-Firma. Und da wird es auch erzählt, dass so das nächste große Ding in der Filmindustrie war Jurassic Park, weil da das erste Mal so im richtig großen Stil Computeranimationen verwendet wurden. Und das war dann quasi der Todesstoß für diese Stop-Motion-Technik in Filmen.
Und man muss auch sagen, im Vergleich zu neueren 3D-Animationen, also da kann man ja auch Industrial Light and Magic nehmen, die Star Wars Prequels, finde ich, haben wesentlich beschisseneres CGI als Jurassic Park.
Ja, voll.
Und das war fast 10 Jahre später, ne?
Genau, also Jurassic Park, die Effekte, ich habe den ersten Teil jetzt auch erst wieder geguckt und die Effekte in dem ersten Teil sehen teilweise echt noch fantastisch aus. Also den sieht man das Alter teilweise echt nicht an.
Ja. Man merkt es nur an den Klamotten von den Leuten, wie alt der Film eigentlich ist. Ich hab den ja auch jetzt gerade und dann habe ich direkt danach Jurassic World geguckt und ja klar, ist ein bisschen besser animiert, also wäre ja auch bescheuert, wenn nicht, aber Jurassic Park ist echt gut.
Jurassic Park ist ja aber eigentlich ein falscher Name, ne? Viele dieser gezeigten Dinos aus dem ersten Teil, die haben ja gar nicht im Jura gelebt, sondern in der Kreidezeit. Mhm. Und die haben aber dann damals gesagt, Cretaceous Park klingt halt nicht so geil. Und die haben das jetzt aber in einer Animationsserie aufgegriffen. Camp Cretaceous, ne? Das ist eine Kinderserie auf Netflix, lief von 2020 bis 2022 und hatte immerhin 5 Staffeln. Also da haben sie dann nochmal gesagt, okay, dann zollen wir der Kreidezeit hier Tribut. Ich finde, im Deutschen könntest du das aber super machen. Du könntest das ansiedeln an einen anderen großen Vergnügungspark in Deutschland und dann nennst du es einfach Kreidepark Soltau.
Ja, voll. Das klingt gut. Aber Camp Cretaceous klingt auch gut. Das ist eine coole Alliteration. In das Camp würde ich auch fahren.
Ja, voll.
Ich habe noch ein bisschen weirden Fun Fact, der gar nicht so viel mit Jurassic Park zu tun hat, aber mit einem Flugsaurier. Wie würdet ihr das Wort Helikopter trennen? Also wenn es um die Wortherkunft geht. Wie würdet ihr das trennen?
Wie meinst du trennen?
Na, wenn du jetzt quasi sagen müsstest, es besteht aus 2 Wortbestandteilen, wie würdest du es aufteilen, Helikopter?
Ah, also Heli und Kopter wahrscheinlich.
Und das ist bestimmt falsch.
Exakt, es ist nämlich Heliko und Pter.
Oh, von Flugsauriern.
Ja, genau. Das Helix, ne, aus dem Altgriechischen, im Genitiv dann Helikos, Windung, Schraube, Spirale und Pter oder Pteron ist der Flügel. Und die Verbindung kommt dann eben zu den Pteranodons, also diesen Flugsauriern.
Ah.
Und die heißen quasi Anodon, also An ist die also griechisch die Unsilbe sozusagen, ne? Und Odon ist der Zahn, also er hat ohne Zahn und Pter ist der Flügel, also geflügelter Saurier ohne Zahn. Und da muss ich auch irgendwie an Drachenzähmen leicht gemacht denken.
Mhm.
Pteranodon. Ja.
Cool, cool. Ja, aber Flugsaurier waren ja auch keine Saurier.
Doch, die waren Saurier, aber keine Dinosaurier.
Ah.
Ach, Henry, am Ende der Folge weiß es. Du
musst dein Dino-Buch nochmal lesen, glaube ich.
Naja, ich würde sagen, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede mit meinem gefährlichen Halbwissen zum Thema Dinosaurier, würde ich sagen, starten wir mit dem wissenschaftlichen Teil.
Was denkt ihr, wann die ersten Dinos gefunden wurden? Also die ersten Dino-Fossilien?
18 irgendwas, würde ich sagen. Anfang des 19. Jahrhunderts, würde ich sagen.
Genau, also ich glaube, es war irgendwas 1820 plus minus. Und es war in England, ich weiß es.
Es war tatsächlich 1820. Ja, es war tatsächlich 1820 in England. Bam.
Ja.
Ja. Und da ist das dokumentiert worden. Ne? Es kann natürlich auch mega gut sein, dass es auch schon vorher mal jemand zufällig so einen Dino-Knochen entdeckt hat, vielleicht auch schon vor 1000 Jahren irgend so ein Fossil ausgegraben hat, aber das wissen wir jetzt halt leider nicht mehr. Das als kleine Info, weil das kann ja immer sein, dass man irgendwas in der Hand hat und nicht weiß, was es ist quasi. Aber genau, also tatsächlich 1820 wurden die ersten Dino-Fossilien gefunden, beziehungsweise das erste, was gefunden wurde, war ein fossiler Zahn von Mary Ann Mantell, heißt sie. Sie ist quasi, also da gab es natürlich noch nicht so dieses Forschungsfeld Paläontologin, man kann auch sagen, sie hat so als Hobby Fossilien gesammelt und dabei dann einfach zufällig so ein Dino entdeckt. Und auch einer, der die ersten Dinos mit entdeckt hat, war William Buckland. Und diese Geschichte finde ich richtig lustig, weil er hat eigentlich gar nicht so sehr nach Dinos Ausschau gehalten, sondern er wollte so gerne die Sintflut-Theorie bestätigen. Und hat halt quasi versucht dafür so Beweise zu finden. Also wisst ihr, mit der Arche Noah und so, ne, dass irgendwie die Sintflut kommt und alle werden bestraft, außer halt die paar, die auf der Arche Noah sein durften und so weiter. Ist dann halt schiefgegangen. Dabei hat er halt ein paar Dinos entdeckt, den Megalosaurus zum Beispiel. Deswegen heißt der auch offiziell Megalosaurus Bucklandi oder Bucklandi. Genau, also ja. Das ist passiert und dann seitdem werden quasi immer weiter Dinos entdeckt. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, der Giganotosaurus zum Beispiel, das war 1995, also relativ spät, aber der T-Rex, der ist schon Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt worden. Also ich glaube, wissenschaftlich beschrieben war der 1905. Die wurden natürlich immer vorher, ein bisschen weiter vorher entdeckt, weil oft ist es ja auch so, dass man so einzelne Teile findet. Also es ist ja nicht immer so, dass man so ein bisschen buddelt und dann kriegt man direkt so ein komplettes Skelett. Es fehlt immer irgendwas. Also manchmal wird davon gesprochen, dass es fast ein Ganzes ist, also dass es super erhalten mit Kopf und allem. Und dann fehlen immer ein paar Sachen. Und meistens, wenn die so in Museen ausgestellt sind, dann sind das ja meistens auch Replika. Also nicht, dass da stehen ja nicht die richtigen Dinoskelette, weil die natürlich irgendwie gut konserviert und auch dann für Forschungszwecke quasi präserviert irgendwo stehen müssen und nicht dann marode werden irgendwann, weil die in so einem Museum stehen und da ist ja auch total, also passiert ja auch leicht mal, ne, dass das irgendjemand anfasst und dann geht das kaputt oder so. Das will man natürlich auch.
Außer bei dem Tristan Otto. Da sind wirklich Originalknochen mit dabei. Auch der Schädel, ne? Mhm. Der ausgestellte Schädel. Das ist wirklich der Originalschädel.
Manchmal ist das auch so. Also manchmal ist es auch so. Und ich meine, gerade bei sowas wie dem T-Rex, da gibt es jetzt ja auch schon einige, da haben die vielleicht schon gedacht, ja, okay, können wir mal einen auch irgendwo ausstellen. Oder auch mehrere. Ich kann auch sein, nein, dass es bei mehreren, also dass mehrere T-Rexe irgendwo stehen. Genau, aber oft sind das so Replika. Man sieht das auch meistens, also meistens sind die auch so markiert, dann die Knochen, die quasi echt sind, sehen dann auch ganz anders aus als die Knochen, die so Replika sind. Sind meistens so ein bisschen heller, diese die Replika-Knochen. Und was schleichend im 19. Jahrhundert angefangen hat, nimmt quasi exponentiell zu. Also heutzutage werden auch immer noch neue Dinospezies entdeckt. Und wie häufig das passiert, erklärt uns Dr. Oliver Winks.
Das ist wirklich noch so. Jede Woche taucht ein neuer Dinosaurier auf. Oder ungefähr. Ne? Also manchmal gibt es dann auch 3 Wochen keinen neuen, dann gibt es irgendwie 4 neue oder so. Also das ist immer noch so, dass das zunimmt. Man kann nicht genau beziffern, wie viele Dinosaurierarten jetzt gültig beschrieben sind, weil Natürlich, man findet immer nur Teilskelette. Teilweise gibt es dann zwei Teilskelette, die einen anderen Namen kriegen, weil man also keine überlappenden Knochen hat. Und dann findet man einen dritten und der dritte hat dann alles, also sozusagen ein komplettes Skelett. Und man sieht, okay, also einer von den beiden ist ungültig. Das ist dann der Zweitbeschriebene, der danach kommt. Also insofern verschwinden dann auch wieder Namen aus der Wissenschaft.
Richtig krass, oder? Jede Woche eine neue Dino-Art. Und man kann nicht sagen, wie viele es gibt. Also finde ich irre, dass es so gibt. Okay, ich glaube, ich habe das Gefühl, wir müssen unsere Lieblingsdinos nochmal überarbeiten, jetzt wo es einen viel größeren Pool gibt, aus denen wir die auswählen können.
Man sollte alle 10 Jahre ein Update machen. Man sollte nochmal prüfen, okay, was gibt's Neues? Sind die irgendwie cooler vielleicht so? Aber ich finde es sowieso irre, ne, dass man so viele Millionen Jahre später Überreste findet von einem Tier, was einfach, was er mal gelebt hat und wo man jetzt auch irgendwie rauskriegt, darüber werde ich dann später reden, so wie die gelebt haben, was die gemacht haben, so. Und dass man da wirklich so viel Zeug noch findet, das ist doch absolut irre.
Sich ja auch im Klaren sein, nicht jeder Dino wird ein Fossil. Also es hat ja quasi mehr Dinos überhaupt insgesamt in Masse gegeben, als die jetzt überhaupt ausgegraben werden, weil ja nicht alles zum Fossil wird. Also das finde ich auch nochmal krass. Aber ja, okay, wir sprechen jetzt auch hier von einer Zeitspanne von irgendwie mehreren Millionen Jahren, wo die sich da irgendwie ansammeln konnten.
180 Millionen Jahre.
180 Millionen Jahre, ja, das ist schon einiges. Ein
bisschen was,
aber ja.
Ist ungefähr so lang, wie mein 3D-Druck war heute
Nacht. Oh ja, scheiße. Oh Mann. Okay, aber um es mal kurz schon mal zusammenzufassen, Dino-Fossilien gibt es. Wir checken ja hier die Wissenschaft hinter den Filmen und Jurassic Park und auch Jurassic World später, die gehen ja die starten bei Fossilien und dann machen sie sich Dinos. Also der Step funktioniert, also es gibt Fossilien. Alles, was danach kommt, können wir jetzt noch mal ganz kurz besprechen und vielleicht auch so ein bisschen in Frage stellen. In dem Film Jurassic Park erklärt uns Mr. DNA, wie das funktioniert. Mr. DNA ist eine Cartoon-Figur. Die haben da so ein kleines Kino vorbereitet, wo die Besucher, die nie kommen, hätten hingehen sollen und sich informieren sollen über diesen wissenschaftlichen Prozess dahinter. Mr. DNA sagt, hey, seid ihr blöd? Ihr müsst doch nur wissen, wo ihr gucken müsst. Und dann zeigen wir hier diese Geschichte mit dem Bernstein und dass da dann eine Mücke im Bernstein irgendwie eingeschlossen wurde und zu einem Fossil geworden ist und dass sie dann easy peasy da irgendwie mit so einem kleinen Mini-Bohrer reingehen, der Mücke das Blut abnehmen, was die vorher von einem Dinosaurier gezogen hat und dann Zauberhand hat man dann irgendwie genug DNA, um daraus ein Dino zu machen.
Also die müssen ja einen Haufen Mücken gefunden haben, die alle auch andere Dinos gestochen haben.
Ja, also reicht halt nicht nur eine Mücke, genau, sondern die müssen so viele Mücken in Bernstein gefunden haben. Ich habe mich immer gefragt, waren nicht damals die Mücken viel größer? Also Mücke, die ja in diesem Stein hat, die sieht ja eigentlich noch moderat aus, aber stimmt. Mücken waren noch auch irgendwie viel größer. Und dann habe ich mich auch noch gefragt, hätten die überhaupt durch so eine Dino-Haut stechen können? Aber das sei jetzt gegeben. Also meinetwegen kann die Mücke halt dieses Blut haben. Was aber wahrscheinlich passiert wäre, es gibt natürlich 1000 Arbeiten, die sich damit beschäftigen, ne? Mit der Wissenschaft von Jurassic Park. Der Film ist super alt, der Film ist super beliebt. Natürlich sind wir jetzt nicht die Ersten, die sich fragen, hey, geht das eigentlich? Das heißt, es gibt wissenschaftliche Arbeiten, die buchstäblich den Titel haben, wie funktioniert die Wissenschaft hinter Jurassic Park? Und auch Bücher und alles. Aber was die alle sagen oder was so ein Grundding ist, ja klar, könnte so eine Mücke im Bernstein sein. Also das könnte rein theoretisch funktionieren, aber sie wäre dann nicht mehr so krass erhalten wie die Mücke, die da gezeigt wird in Jurassic Park. Also auch im Bernstein vergehen Sachen. Das ist kein guter Mumifizierprozess, weil im Bernstein, man denkt es nicht, aber tatsächlich sehr viel Wasser ist. Und Wasser begünstigt eben das Zeug verrottet und das würde auch der Mücke passieren. Und selbst wenn das nicht so wäre, also selbst wenn da noch die Mücke irgendwie so einigermaßen intakt wäre und Blut da drin hätte, dann ist ja der nächste Step, dass die aus dem Blut die DNA ziehen. Und wenn man es bis zu dem Punkt geschafft hat, dann wird es jetzt wahrscheinlich scheitern. Also dieser ganze Jurassic Park-Prozess würde an dieser DNA in dem Blut scheitern. DNA ist gar nicht so haltbar, wie man vielleicht denkt. Also die Halbwertszeit, das ist so ein bisschen wie bei radioaktiven Elementen. DNA hat so eine Halbwertszeit. Wenn du stirbst, dann vergeht die quasi. Und die sind nur 521 Jahre. Also nach 521 Jahren ist quasi die Hälfte von der DNA abgebaut. Und dann nach 521 Jahren wieder die Hälfte von der Hälfte und so weiter und so weiter. Und das kann unter günstigen Bedingungen gestreckt werden. Da gab es 2012 eine Forschungsarbeit zu, die hat quasi untersucht, wie lange man DNA oder wie lange DNA unter bestimmten Bedingungen erhalten bleiben kann, und haben dabei rausgefunden, dass das Ganze, dass diese Halbwertszeit gestreckt werden kann auf 158.000 Jahre, wenn das gekühlt ist, also bei so Minusgraden. Das könnte passieren. Das klingt jetzt erstmal mega viel und das ist natürlich auch krass gestreckt, aber wir reden ja trotzdem davon, dass der T-Rex zum Beispiel vor 66 Millionen Jahren ausgestorben ist und das würde dann einfach trotzdem nicht reichen.
Ja. Im Permafrost suchst du dann danach, ne?
Ja.
Und ich habe auch nochmal geguckt, also du findest dann auch immer nur so DNA-Schnipsel, ne? Das sind dann quasi so Abschnitte. Und das Älteste, was man da bislang gefunden hat, das war 2022 im Permafrost von Nordgrönland. Und das ist 2 Millionen Jahre alt. Also es ist schon ordentlich,
ja.
Aber es ist eben kein kompletter DNA-Strang, aus dem du dann viel auslesen kannst. Es sind immer nur so, ja, DNA-Stücke. Und ja, wir haben dasselbe Problem, ne? 2 Millionen, das ist super viel, aber es ist halt noch lang nicht genug für Dinos.
Ja, reicht einfach nicht. Nee. Und es ist ja schon cool, wenn man überhaupt so Schnipsel findet. Bei Jurassic Park sagen die ja auch, die finden nicht die komplette DNA, sondern da sind dann irgendwie Lücken in der DNA. Aber selbst so gut erhalten wäre die DNA nicht. Also, dass du halt einfach nur so ein paar Lücken in Anführungszeichen hast, die du dann mit irgendwas auffüllen kannst. Leider wäre der ganze Spaß da jetzt schon vorbei. Also das würde so nicht funktionieren. Lass uns das ganze spaßeshalber trotzdem noch mal so ein bisschen weiterdenken. Also in Jurassic Park machen die dann folgendermaßen weiter. Die sagen jetzt, die haben halt irgendwie so eine bisschen lückenhafte Dino-DNA. Und gar kein Problem für Dr. Henry Wu, denn er kann sich einfach so ein paar DNA-Schnipsel von anderen Spezies
Dr.
nehmen.
Dr. Henry.
Oh, stimmt. Oh Gott, noch gar nicht drüber nachgedacht. Dr. Henry Wu, der sagt einfach, ja, okay, kein Problem, wir können da einfach noch so ein paar DNA-Reste von anderen Spezies reintun. Und die haben das hauptsächlich, oder im ersten Film erklärt er das eben, dass es hauptsächlich mit Frosch-DNA aufgefüllt wurde. Deswegen haben wir Oliver Wings nochmal gefragt, wäre Frosch-DNA eigentlich in diesem Fall die richtige Wahl, die man da reinpackt?
Frösche sind ja eine ganz andere Gruppe als die Reptilien oder die Vögel, ne, um die es dann eigentlich geht. Also Archosaurier nennt sich diese Gruppe eigentlich, wo die Dinosaurier drin sind und die Krokodile drin sind und die Flugsaurier. Und das geht alles zurück auf den letzten gemeinsamen Vorfahren, also von Vögeln und Krokodilen. Die sind so weit voneinander weg, dass man diese DNA nicht nehmen würde. Also, man würde das dann, wenn dann vielleicht eher mit Vogel-DNA probieren, aber auch das funktioniert nicht. Also dann eher noch mit Krokodilen, ja. Auch das funktioniert nicht, um jetzt bestimmte Gruppen wiederherzustellen, wo wir überhaupt keine lebenden Nachkommen haben. Also die Langhalsdinosaurier zum Beispiel sind komplett ausgestorben. Die kriegt man auch mit der Vogel-DNA nicht hin. Und die Krokodile haben sich viel, viel früher abgespalten. Also da haben wir eigentlich nichts, um irgendwelche Lücken füllen zu können. Und dann wüssten wir auch nicht, in welcher Reihenfolge das in die Lücken reinkommt. Also das sehe ich einfach keine Möglichkeit. Also selbst wenn wir einen Teil der DNA hätten, also sehe ich auch keine Möglichkeit. Haben wir ja nicht bei den Dinos, aber das wird nicht funktionieren.
Das macht mich traurig.
Ja, ich habe das Gefühl, auch jetzt hier jeder Step wird irgendwie ein bisschen trauriger, den wir hier gerade besprechen. Genau, aber ja, funktioniert nicht. Man kann leider das nicht irgendwie, das klingt so cool, ne, wie die das machen, also einfach nach Belieben da irgendwas einfüllen. Aber wundert mich auch ehrlich gesagt nicht, denn es hat ja auch super lange gedauert, überhaupt auch das menschliche Genom zu entschlüsseln und generell die auch andere Genome von anderen Spezies. Das heißt ja, selbst wenn man so eine DNA vor sich hat, weiß man ja auch nicht immer, was ist wofür zuständig, denn es gibt ja so viele Sachen, die auch inaktiv sind in der DNA, also die man gar nicht irgendwie dann äußerlich sieht oder am Verhalten.
Ja. Das mit den Fröschen haben die ja im Film auch vor allen Dingen gebraucht, weil sie quasi diese Reproduktion hinkriegen wollten, ne? Dass sie sich quasi vermehren können, ohne dass da eine Befruchtung sozusagen oder Besamung stattfinden muss.
Ja.
Also es war eigentlich nur für den Film wichtig, quasi, dass sie das gemacht haben.
Safe.
Ja, genau.
Aber einige Frösche können ihr Geschlecht wechseln. Ba, 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 ba.
Genau. Und dann hast du plötzlich überall Dinos.
Ja, genau. Also im Film erklären die das, also die gehen da ja auch einmal ganz kurz drauf ein, da am Anfang, als die sich den Babyraptor angucken, der da aus dem Ei schlüpft, Da erklärt Dr. Henry Wu das ja auch nochmal, dass er sagt, ey, ich habe hier so einen Sicherheitsmechanismus irgendwie eingebaut. Die Dinos, denen fehlt Lysin und deswegen können die sich nicht fortpflanzen und so weiter und so weiter. Auch allein schon dieser kleine Fakt ist auch schon ein bisschen komisch, weil Lysin ist eine Aminosäure und das nimmt man eh über die Nahrung auf. Also man kann das jetzt gar nicht so gut kontrollieren, wie er das vielleicht darstellt in dem Film. Und dann ist natürlich so ein kleiner Anker für später, also wenn die dann doch irgendwie ihr Geschlecht wechseln können und sich dann doch fortpflanzen können, weil eigentlich ist es halt so angelegt, dass alle Dinos im Jurassic Park weiblich sind, damit sie sich eben nicht unkontrolliert fortpflanzen können.
Ich glaube, was man da dem Film zugute halten kann, ist, wir sind hier Anfang der 90er, da war Gentechnik ja sowieso ein heißes Ding, ne? Es war erstmal total abgelehnt in der Gesellschaft, zum anderen war es super neu. Du hast ja dann diese gentechnisch veränderten Lebensmittel gehabt und so, aber es war auch noch nicht so verankert in den Köpfen der Menschen, was ist das überhaupt? Und ich glaube, die wollten das so idiotensicher und so einfach wie möglich halten, damit du jetzt nicht den Leuten da mit, ja, weiß nicht, Quantenphysik oder sowas kommst, wie es vielleicht dann heute der Fall wäre oder so.
Ja, alles hat so seine Zeit, oder? In so Filmmotiven. Ich finde, das merkt man richtig doll. Also bei halt so noch älteren Filmen und Geschichten, ja, das ist ja nicht nur bei Filmen, aber auch bei Büchern und so, sind ja alles davor, ist immer so mit Radioaktivität und so weiter, weil das da irgendwie gerade mega das Thema war. Und dann kommt diese Gengeschichte und dann kommt dieses ganze Quantending. Ich finde, das merkt man oft.
Was man aber irgendwie gut auf heute so beziehen kann, denn es findet natürlich ja immer eine technologische Weiterentwicklung statt und auch in der Paläontologie. Und Oliver Winks hat noch gesagt, dass durch den Einsatz von KI das Ganze jetzt eben so krass beschleunigt werden kann. Also nicht nur deswegen, aber diese ganze Computertechnik, auch Computertomographie, dass du quasi so scheibchenweise Röntgenscans machst und dann so ein 3D-Modell zusammensetzt, das ist natürlich ein enormer Gewinn, um da voranzukommen in der Forschung. Er hat gesagt, also früher haben so seine Hiwis 150 Stunden für so einen kleinen Krokodilschädel gebraucht. Das machst du jetzt halt alles mit Computertomographie oder mit einer KI. Die ist da einfach, die KI ist zum Beispiel wesentlich besser da drin, dann so Unterschiede zu erkennen. Ne? Was ist Sediment, was ist ein Zahn, was ist Knochen? Und da findet die KI dann auch in ganz feinen Graustufen und Nuancen dann tatsächlich Daten. Und das ist dann natürlich schon cool, wenn du das dann dafür einsetzen kannst, dann geht das natürlich alles sehr, sehr, sehr viel schneller.
Was ich ja übrigens noch krasser finde, also es ist ja die eine Sache, dass sie sagen, die füllen irgendwie so ein bisschen DNA auf, packen da was anderes rein, weil klar, da sind irgendwie Lücken drin. Aber es eskaliert ja nochmal so ein bisschen in Jurassic World, wo sie sich so einen ganz eigenen Dino zusammenstellen, also wo die sagen, hey, wir nehmen hier ein bisschen T-Rex, nehmen ein bisschen Raptor und dann packen wir da noch Kugelfisch und was nicht alles rein, um irgendwelche crazy Eigenschaften dann zu haben. Das ist ja völlig, völlig crazy. Also das so stellt man sich das vielleicht auch für die Zukunft vor, wenn man irgendwie sagen kann, ich kann mir hier Sachen so genmodifizieren und so weiter und kann mir irgendwie alles nach Belieben auswählen. Aber so ist das jetzt auch nicht gemeint. Wenn man jetzt irgendwie sagt, man kann vielleicht irgendwie bestimmen, welche Augenfarbe es gibt oder so, dann kannst du nicht kommen und sagen, ich mache hier aus 5 verschiedenen Tieren, mache ich mir hier so einen neuen Dino. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall auch ein bisschen irre. Und das sprengt ja nochmal alles. Also wir haben ja jetzt eigentlich gesagt, okay, die Fossilien gibt's. Eigentlich kann gar keine DNA mehr in diesem Mückenblut sein. Aber okay, selbst wenn die DNA da wäre, man könnte auch die nicht irgendwie anreichern mit irgendwas anderem, schon gar nicht mit Fröschen. Und dann zu sagen, okay, so eine ganz, ganz neue Spezies, das ist auf jeden Fall, so wie das da zumindest dargestellt wird, ist es ziemlich crazy, dass man sagt, okay, ich kann hier beliebige Eigenschaften von irgendwelchen Tieren nehmen, um sie dann dem Dino zu geben, auch wie sie dann sagen, ja, okay, hier ist noch Tintenfisch mit drin, damit der überhaupt so schnell wachsen kann und so weiter. Und das hört ja gefühlt gar nicht mehr auf. In jeder Szene kommt irgendwie raus, was da noch alles drin ist in diesem Dino.
Ja, und das Dümmste sind ja die In-Universe-Fehler, weißt du? Es ist ja nicht mal so, die haben Wissenschaft, die es bei uns nicht gibt, sondern die züchten ja in Jurassic World den Indominus Rex, weil das das krasseste Monster aller Zeiten sein soll. Und was geben sie ihm? Sie geben ihm diese Tintenfisch-DNA, damit er sich tarnen kann. Und du denkst so, was ist das für eine dumme Eigenschaft? Das ist ein Vergnügungspark, der soll für alle sichtbar sein. Alle wollen ein Foto mit dem machen.
Der soll sich bitte nicht tarnen.
Das ist die dümmste Idee, dem diese Tarnung zu geben.
Aber die dümmste Idee ist auch einfach, dass Dr. Henry Wu machen kann, was er möchte die ganze Zeit.
Ja, das stimmt.
Und also es ist ja nicht mal irgendwie öffentlich, was er da alles reingemixt hat in diesen Dino-Cocktail. Ja, genau. So, Was ja aber auch immer mal wieder im Raum steht. Also bei den Dinos wird das vielleicht nicht so krass funktionieren. Aber es steht ja auch immer mal wieder im Raum, können wir grundsätzlich ausgestorbene Spezies wieder zurückholen? Klingt vielleicht ein bisschen nach zu viel, aber da gibt's ja einige Ideen mit dem Mammut zum Beispiel. Das Mammut ist noch nicht Millionen von Jahren ausgestorben, sondern nur so 10.000 ungefähr. Das heißt, da gibt's noch DNA, die man vielleicht für so einen Jurassic Park Move irgendwie benutzen kann. Und es gibt ja auch reale Projekte, die sich jetzt speziell beim Mammut dafür einsetzen, dass man das macht, also dass man sagt, ja okay, wir versuchen jetzt irgendwie so ein Mammut zu züchten oder zumindest mal so ein Mix aus Mammut und Elefant zum Beispiel, dass man dann irgendwie dahin kommt, dass das Mammut wieder am Start ist. Da gibt es so ein Startup, die das machen wollen. Ich glaube, der letzte Stand ist 2027. Mal gucken, ob das passieren wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht passiert. Das ist ja auch alles so eine finanzielle Frage. Die müssen ja immer wieder so Investorengelder einwerben und wahrscheinlich wird das nochmal verschoben. Abschließend haben wir da Oliver Wings auf jeden Fall nochmal gefragt, wie das denn so grundsätzlich funktionieren würde, und das hat er gesagt.
Das mag möglich sein, dass das mal möglich ist, dass man so eine Mammut-DNA dann eine Eizelle auf einer Elefantenkuh irgendwie einsetzt und dann so auch ein Mammut geboren wird. Das mögen wir vielleicht sogar erleben, also ich will es echt nicht ausschließen. Was natürlich geht, was jetzt so zur Wiederherstellung der Dinos führen könnte, ist eine Rückzüchtung aus noch lebenden Dinosauriern. Wir haben ja die Vögel als überlebende Gruppe. Und da gibt es auch Teams, die daran arbeiten, aus Vögeln, aus Hühnern speziell, wieder kleine Raubdinosaurier zu züchten. Also es gibt ja einen riesen Anteil in der DNA an Erbinformationen, die nicht genutzt wird. Und da sind zum Beispiel auch Schalter drin, die die Bezahnung einschalten. Also Raubdinosaurier hatten natürlich früher alle Zähne, bis auf mehrere Gruppen, die dann wieder Pflanzen gefressen haben und dann eher so einen Schnabel entwickelt haben, wie es die Vögel ja auch heute haben. Und es gibt wirklich Tendenzen, es gibt ein Team auch in USA, auch von Jack Horner, der übrigens der Berater war vom ersten, also der wissenschaftliche Berater vom ersten Jurassic Park Film. Das ist ein Paläontologe, auch einer der bekanntesten Paläontologen in Montana. Und der hat ein Labor, wo versucht wird, Hühner mit solchen Zähnen wieder zurückzuzüchten und mit einem knöchernen Schwanz zum Beispiel. Also auch das ist, was Vögel nicht mehr haben, so ein knöcherner Schwanz. Ob man da jemals die Schalter wirklich trifft und das möglich ist und inwieweit das dann wirklich wie so ein Raubdinosaurier aussieht, das wage ich jetzt nicht zu prognostizieren. Aber letztendlich, also es gibt da durchaus Teams, die daran arbeiten an sowas. Prinzipiell finde ich schon, dass das wissenschaftlicher Fortschritt solche Sachen auch möglich macht. Die Frage ist halt, was machen wir mit so einem Mammut, wenn wir sowieso eine Hitzeperiode auf unserer Erde jetzt zuschweben? Also wo bringen wir das hin, wenn selbst Grönland dann zu warm ist? Also da müssen wir es ja alle zwei Wochen mal wieder scheren oder so.
Da braucht man einen Nacktmammut, so wie diese Nacktkatzen.
Oh Gott, oh nein.
Ja, irgendwie cool. Also irgendwie denkt man sich ja so, würde ich schon gern sehen und ist auch wissenschaftlich ja vielleicht cool, dass man einfach so weiß, wie es geht. Und dann, also es ist ja immer erstmal so ein Spaßprojekt. Und dann hat das ja vielleicht wirklich nochmal auch medizinisch vielleicht ein paar Vorteile, die wir jetzt noch gar nicht so sehen. Aber es hat natürlich mega große ethische Fragen. Also ob es irgendwie okay ist, das zu machen, dann auch für das Mammut. Und das ist ja auch was später in den Jurassic World Filmen vor allem nochmal aufgegriffen wird. Bei Jurassic Park 2 und 3 ja, glaube ich, sogar auch schon mal diese ganzen Fragen. So, jetzt sind die Dinos halt da. Was haben die jetzt für Rechte und was machen wir jetzt mit denen eigentlich?
Ja.
Ja. Genau, das würde ich mich halt auch fragen. Also man kann das Mammut klonen, weil man es kann. Aber was macht man dann mit den Mammuts?
Ja, genau.
Macht man dann aus denen wieder Fleisch? Wofür benutzt man dann die Mammuts? Also Menschen sind ja immer so, dass sie dass dann die Tiere für irgendwas benutzen. So. Und das ist natürlich dann mega uncool.
Also Oliver hat gesagt, dass wenn man das jetzt wirklich hinkriegt, dass du sagst, du kannst über diese schlummernden Gene gewisse, Sachen, Dino-mäßige Sachen zurückholen, dann kannst du dir natürlich ein bisschen was übers Verhalten erklären, ne? Und kannst dann hoffen, dass diese Eigenschaften wieder mit vorkommen und kannst zumindest dieses Studium der Lebewesen damit vorantreiben, ne? Also dann fragst du dich nicht, was machen wir jetzt mit den Dingern, sondern du nutzt sie dann als Forschungsobjekte. Das könnte man sich vielleicht vorstellen. Mhm. Aber da siehst du eben auch, dass dieser Blick von außen aus einer Nutzerperspektive kommt, und das befördern diese Filme ja auch. Also wir fragen uns nicht, wie können wir Dinos wieder zurückholen, um eine Forschungslücke zu schließen, sondern wir fragen uns sofort, was können wir mit denen machen? Wo können wir sie hinstellen? Können wir auf denen reiten? Mhm. Weißt du, also das befördern die Filme ja dann leider auch, dass du sagst, okay, das sind irgendwie Tiere, die für unser Entertainment irgendwie da sein sollen.
Mhm. Ja.
Abschließend können wir jetzt vielleicht einfach einmal noch sagen, es sieht nicht gut aus für Real-Life-Dinos aus wissenschaftlicher Sicht. Ich kann es leider nicht schöner sagen, als es ist. Also es gibt einige Grenzen, an die man da stößt, wenn wir versuchen würden, das so umzusetzen, wie das bei Jurassic Park machen. Leider.
Schade. So, Leute. Wenn ihr jetzt denkt, dass Jack Pop und ich auch noch unseren Senf zu Jurassic Park dazugeben, dann müssen wir euch heute leider enttäuschen, weil wir so viel cooles Zeug zu erzählen haben zu Jurassic Park und Oliver Wings einfach noch so viele coole Facts zu erzählen hat, machen wir an der Stelle erstmal Feierabend. Und falls ihr nicht nur Dino-Forschung unterstützen wollt, sondern auch euren Lieblingspodcast, lasst uns doch gerne 5 Sterne bei der Podcast-Plattform eurer Wahl da.
Und wenn ihr Lust habt, uns noch direkt zu unterstützen, dann findet ihr wie immer in den Shownotes auch den Link zu Ko-fi. Das ist unsere Crowdfunding-Plattform, wo ihr uns 1, 2, 3 Euro ganz nach Belieben einfach zukommen lassen könnt.
Und unsere nächste Folge kommt dann am Mittwoch, dem 2. Juli, zusammen mit Jurassic World direkt in eure Ohren. Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.